Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horvath Talk. Die immer stärker spürbaren Folgen des Klimawandels zwingen die Politik zum Handeln. Europa hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu sein, das heißt, keine CO2-Emissionen mehr zu verursachen. Deutschland möchte dieses Ziel sogar schon 2045 erreichen. Parallel dazu hören wir von toxischen Energiepreisen für die Industrie, welche durch spezifisch reduzierte Industriepreise in Schach gehalten werden sollen, oder von unglaublichen 2 Milliarden Euro Förderung für ThyssenKrupp Ende Juli. Im Gespräch sind heute Matthias Deeg, Partner bei Horvath und zuständig für die Beratung rund um die Themen Nachhaltigkeit und Green Transformation, und Dr. Stefan Kaufmann, ehemaliger Wasserstoffbeauftragter der Bundesregierung und ausgewiesener Experte für grünen Wasserstoff zur Erreichung der Klimaziele, der heute an der Seite von Horvath Unternehmen berät. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
Super, Stefan, ich freue mich so, dass wir heute mal die Gelegenheit haben, zusammen über das Thema grüne Transformation zu reden. Und ich meine, Anlass gibt's ja genug jetzt aufgrund der politischen Entwicklungen. Und das sind ja verschiedene Themen, wie jetzt zum Beispiel der veröffentlichte Entwurf vom Klimaschutzprogramm des BMWK mit all seinen Maßnahmen drin, die Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie, die jetzt das zweite Mal ja im Release ist. Es sind neue Ziele zum Ausbau der Erneuerbaren über die RED III. Und ja, erste Ideen, wo ich mir mehr erhofft hatte eigentlich, über den Net Zero Industry Act der EU. Stefan, sag doch mal, du warst doch Wasserstoffbeauftragter, also quasi der Nukleus der deutschen Wasserstoffüberlegungen, da warst du dabei und hast ja für die Bundesregierung die Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie mit begleitet. Heute bist du Berater bei uns bei Horvath. Wie kam es eigentlich dazu?
Ja, gerne auch Mr. Wasserstoff genannt, lieber Matthias, und war natürlich klar, dass ich habe ja auch für die neue Regierung dann noch gearbeitet, und dann war aber klar, dass irgendwann auch der Wechsel dann erfolgt aus der Politik in die Wirtschaft. Und eines der spannenden Unternehmen, das dann auf mich zugekommen ist, war Horvath. Und ja, habe ich gerne zugesagt, beratend Horvath zu unterstützen, und habe es noch nicht bereut. Ja, und du, Matthias, seit wann beschäftigt dich eigentlich das Thema in der Beratungspraxis? Und was sagen vor allem auch deine Kinder dazu, dass du dich im Berufsalltag so intensiv mit dem Thema Klimawandel beschäftigst? Das ist ja wichtig für junge Menschen.
Ja, ich komme ja eigentlich aus der Energieecke und hatte parallel aber das Glück, eben unter anderem in Rotterdam, in Hamburg und an verschiedenen großen Industriehubs diese Themen zu beraten. Und das hat mich einerseits inspiriert, wo man gemerkt hat, wie viel man bewegen kann. Und parallel dazu meine Kinder, 13 und 14 Jahre alt, beschäftigen sich immer mehr mit dem Thema. Also Elterntaxi gibt es zwar immer noch, das ist natürlich der letzte Schritt, den ich vermeiden möchte, aber sie sind deutlich nachhaltiger in ihren Gedanken, und ich möchte halt der nächsten Generation gerne auch was schenken und was überlassen. Und das motiviert mich ungemein.
Super, ne? Kann man gut verstehen. Ja, und bevor wir jetzt mal zu den ganzen regulatorischen Rahmenbedingungen, die du ja vorher angesprochen hast, kommen, und zu den aktuellen Entwicklungen, würden mich mal deine Erfahrungen aus den Gesprächen mit den Entscheidern in der Wirtschaft interessieren. Welchen Stellenwert nehmen eigentlich diese Transformationsbemühungen in der deutschen Industrie ein? Du bist ja sehr nahe an den, auch gerade an den Energieunternehmen. Und ist das Thema eigentlich schon überall in der gebotenen Bedeutung angekommen?
Also es ist angekommen überall. Es ist aber sicherlich in manchen Branchen stärker an der Regulatorik getrieben und in anderen Branchen viel aus dem Kundenbedürfnis und der Wahrnehmung des Kunden, wie bei der Konsumgüterindustrie oder bei der Automobilbranche. Und was man auch merkt, viele eigentümergeführte Unternehmen spielen hier eine führende Rolle und entkoppeln sich im Grunde von den Vorgaben und den Zielen, die eine EU oder der Bund hat, und gehen hier einen Schritt weiter. Ja, also das sind schon deutliche Signale, die auch aus den Unternehmen selbst kommen, mehr zu entwickeln und zu treiben.
Und mit welchen konkreten Anliegen kommen jetzt die Unternehmen dann in der Beratungspraxis auf dich zu?
Im Kern sind es drei Punkte, die Unternehmen treibt. Das eine sind Geschäftsmodelle, hinsichtlich mit welchen grünen Produkten gehe ich in die Vermarktung. Das zweite sind, wie ich die Nachhaltigkeit in Unternehmen verankere, die regulatorischen Ziele, wie ich mir persönlich als Unternehmen Ziele setze und wie ich eben dann die Mitarbeiter dazu mitnehme. Und das dritte ist, wie verankere ich eben die Klimaziele, die CO2-Maßnahmen in den Prozessen und in der Wertschöpfung. Das sind eigentlich die drei Ebenen, in denen die meisten Beratungsfelder von uns liegen. Aber ich würde ganz gerne heute mich auf das Thema Wasserstoff mit dir konzentrieren. Wobei wir müssen es ein bisschen weiter, glaube ich, auch ausholen, weil die erneuerbaren Energien und der Strom natürlich einen massiven Einfluss auf das Thema Wasserstoffwirtschaft hat. Die Elektrifizierung, wir haben derzeit ja nur 20-25% Stromanteil am gesamten Energiebedarf in Deutschland, der soll ja wachsen auf 50%. Alles über erneuerbare Energien. Sag mal, Stefan, nachdem das der Kern der Energiewende neben dem Thema Wasserstoff ist, wie siehst du die Zielvorgaben derzeit? Du bist ja da sehr, sehr vertraut auf europäischer und Bundesebene. Sind die Ausbauziele in erneuerbaren Richtlinien, also kurz RED III, ambitioniert? Und welche Bedeutung hat das eigentlich für die Industrien?
Ja, die Bundesregierung hat ja die Ziele jetzt jüngst erst angehoben und sehr ehrgeizige Zielvorgaben auch gemacht, auch was Genehmigungen und so weiter angeht. Aber auch auf der europäischen Ebene hat natürlich die Europäische Union und die Kommission erkannt, dass wir die Ziele aus der alten erneuerbaren Richtlinie anheben müssen. Damals waren es 32% je Mitgliedstaat. Jetzt ist das neue Ziel in der dritten erneuerbaren Richtlinie 45% Erneuerbare je Mitgliedstaat. Das bedeutet konkret einen Zuwachs von 100 Gigawatt zusätzlich Solar- und Windenergie in Europa jedes Jahr. Das ist natürlich eine gewaltige Herausforderung und die Länder müssen das auch nachweisen, dass sie diese Quoten erreichen oder zumindest erreichen wollen. Also hier ist eine große Herausforderung, die jetzt auch regulatorisch unterlegt ist. Aber natürlich, dieser große Zubau wird jetzt nicht allein dem Wasserstoff und der Wasserstoffproduktion zur Verfügung stehen. Wir haben sozusagen Konkurrenzen auch bei der Nutzung von Erneuerbaren. Die Digitalisierung braucht sehr viel zusätzlichen Strom. Die Elektromobilität, um jetzt nur mal zwei Beispiele zu nennen. Also das heißt, dieser viele zusätzliche Strom, der hoffentlich dann auch tatsächlich kommt, wird nicht alleine in die Elektrolyse gehen. Aber er wird natürlich auch der Wasserstoffindustrie und der Produktion über Elektrolyse einen zusätzlichen Schub geben.
Nicht zu vergessen, der Wärmebedarf, wo auch viel Strom eine Rolle spielt mit den Wärmepumpen. Ne?
Absolut. Ja, und wenn jetzt die Erneuerbaren natürlich massiv ausgebaut werden, dann hilft es der Produktion von Wasserstoff. Und deshalb schon die Frage jetzt auch nochmal zurückgespielt an dich. Welche Rolle spielt denn der Wasserstoff aus deiner Sicht bei der Erreichung der Klimaziele?
Also da haben wir ein sehr klares Bild. Am Anfang wird es in der Industrie und Mobilität erstmal eine Rolle spielen. Im zweiten Schritt wird es für die Rückverstromung, für die Stromproduktion und parallele Wärmeproduktion eine Rolle spielen. Und dann müssen wir mal schauen, wie dezentral der Wasserstoff überhaupt verfügbar sein wird. Weil dann müssen wir mal schauen, wie weit er dann noch in der Wärme auftaucht. Daran glaube ich nicht so stark. Aber das wird die Roadmap sein, wo der Wasserstoff in der Wirtschaft zukünftig vorhanden sein wird.
Aber man kann schon sagen, der Wasserstoff als Game Changer, weil er eben auch speicher- und transportierbar ist. Und wenn man jetzt mal konkret schaut nach Europa, wo sind denn jetzt die Motoren aus deiner Sicht? In welchen Regionen, in welchen Hubs passiert besonders viel im Bereich Wasserstoffwirtschaft?
Naja, also relativ klar, dass an den Häfen, wo natürlich die Logistik für die Energie derzeit schon vorbereitet wird, der große Einstieg sein wird für das Thema Wasserstoff. Also siehe heute in Rotterdam sicherlich führend, wo das Thema Private-Public-Partnership hervorragend läuft, nachdem sie auch schon ein paar schmerzhafte Jahre hatten und damit auch viel investiert wird durch den Staat, also durch den Hafen und Gasunie, aber auch dann später in Antwerpen und vor allen Dingen hoffentlich auch die deutschen Häfen, die hier eine signifikante Rolle spielen. Vorrangig sicherlich auch in Wilhelmshaven mit dem Tiefwasserhafen, aber auch in Hamburg, die sehr früh mit dem Thema schon begonnen haben und sehr ein konkretes Bild haben. Aber auch Stade, Brunsbüttel und Rostock werden sicherlich die Hubs sein, die die wesentlichen Motoren der deutschen Energiewirtschaft sein werden.
Ja, und jetzt haben wir gerade ein bisschen Europa betrachtet, aber natürlich ist das ganze Thema ein globales Thema. Wir sehen einen globalen Wettlauf um Produktionskapazitäten für grünen Wasserstoff, um die Frage, wer ist Technologieführer. Und insofern, es gibt weltweit gerade über 1000 Wasserstoffprojekte mit einem Investmentvolumen von bis zu 320 Milliarden Euro. Es gibt 112 Gigawatt-Projekte mit größer 1 Gigawatt Elektrolyseproduktion. Und jetzt ist immer schon die Frage, wo entstehen eigentlich diese ersten großen Produktionsprojekte? Also spannend ist schon, dass wir eben tatsächlich hier den Blick auf die ganze Welt legen müssen. Und da sind die MENA-Staaten natürlich interessant. Da ist Lateinamerika interessant, Chile und Brasilien. Da geht es um Australien, um Namibia, natürlich auch um Middle East und Europa, natürlich auch um Nordeuropa, Südeuropa. Aber es gibt eben diesen globalen Wettlauf und den brauchen wir auch, weil wir ohne eine globale Wasserstoffwirtschaft eben unsere Klimaziele nicht werden erreichen können. Und natürlich braucht es auch einen Förderrahmen. Wir brauchen entsprechende CAPEX-Förderung für Elektrolyseure. Wir brauchen auch Klimaschutzverträge, damit eben diese globale Wirtschaft hochläuft. Aber nochmal zurück auf die Unternehmen. Welche Erwartungen haben eigentlich die Unternehmen beim Thema Wasserstoff jetzt?
Ja, also Erwartung ist, dass sicherlich ein vernünftiger Preis zu einem erwartbaren Zeitpunkt vorhanden ist. Und das ist natürlich viel Unsicherheit, sodass man hier im Grunde sehr gut in die Planung und in die Vorausschau gehen muss, dass man den richtigen Zeitpunkt findet, wann man eben in den verschiedenen Unternehmen umstellt auf Wasserstoff.
Wie entwickelt sich eigentlich aus deiner Sicht der Wasserstoffpreis und was sind eigentlich die wahren Kosten bei der Wasserstoffproduktion?
Wenn du mich letztes Jahr gefragt hättest, hätte ich gesagt, jetzt hole ich die Glaskugel raus. Mittlerweile habe ich aber ein deutlich klareres Bild. Das ist sicherlich aus den Ausschreibungen heraus getrieben. Das heißt, derzeit werden ja so 6 Euro, 6,50 Euro gemeldet für die nächsten 3 Jahre. Wenn du jetzt in die Studien reinschaust, die sehr stark nicht auf die Preise, sondern eher auf die Kosten schauen, die wir haben, dann sind da in der Regel so die 5 Euro der klassische Wert, der aufgerufen wird.
Und ist das auch die Zahlungsbereitschaft des Kunden, des Marktes aus deiner Sicht?
Ja, Stefan, gute Frage. Das ist natürlich sehr differenziert zu sehen. Weil gerade die großen Wasserstoffverbraucher, die werden ganz sicherlich nicht 5 Euro bezahlen für einen Wasserstoff. Also ein Stahlunternehmen, was für 5 Euro produzieren soll, das kannst du eigentlich dicht machen. Und gleiches Thema wird sicherlich auch in der einen oder anderen Chemieindustrie auch eine Rolle spielen, aber die Logistik, Konsumgüterindustrie, teilweise auch Bau und gewisse Segmente in der Chemie und Raffinerie, dort ist sicherlich eine Zahlungsbereitschaft da, weil die Energiekosten weitergegeben werden können. Apropos Zahlungsbereitschaft, ist natürlich die Förderung spielt natürlich da eine gewisse Rolle. Sind eigentlich aus deiner Sicht die Maßnahmen, ist ja eigentlich fast schon eine philosophische Frage, sind die Maßnahmen derzeit auf dem richtigen Weg und ist vor allen Dingen das Ambitionsniveau der EU hoch genug?
Also die EU hat schon richtig erkannt, dass sie eben auch stark jetzt im Bereich CAPEX investieren muss in die Technologien. Gerade bei der Produktion von Wasserstoff haben wir in den letzten Monaten auch gelernt, dass der Strompreis zwar eine große Relevanz hat, aber dass eigentlich die CAPEX-Kosten für die Elektrolyseure eine noch größere Rolle spielen. Und deshalb, unter anderem deshalb, hat die Europäische Union auch diesen Net Zero Industry Act jetzt mal als Idee in den Ring geworfen. Da geht es darum, dass man bis zum Jahr 2030 bis zu 40% der Technologien, der grünen Technologien, die für die Erreichung der Klimaziele erforderlich sind, also da geht es um Solar, da geht es um Elektrolyseure zum Beispiel, und dann eben auch entsprechend unterstützt mit Geld. Problem ist, dass in diesem Net Zero Industry Act derzeit noch kein Geld drin ist. Also ist die Frage offen, wer bezahlt eigentlich dafür? Sinnvolles Förderinstrument mit einem sinnvollen Ziel, aber es braucht natürlich entsprechend dann auch Geld, das da dahinter liegt. Und das Ganze ist ja auch eine Antwort auf die Förderung in den USA, den Inflation Reduction Act, ein großes Anreizprogramm, mehrere hundert Milliarden Dollar schwer. Und wenn man da dagegen jetzt sozusagen anstinken will, dann muss man schon ein bisschen mehr in die Kasse legen. Und deshalb Idee gut, Zielsetzung gut, aber ohne Geld wird es halt nicht funktionieren.
Klingt wie ein Bankkonto ohne Geld, ja. Naja gut, okay. Aber ehrlich, ich muss sagen, die EU-Ziele, die derzeit vorhanden sind ja schon recht ambitioniert. Wenn man aber dann mal weiter reinschaut in die einzelnen Ländern, dann sieht man ja, dass die Ambitionen der nationalen Wasserstoffstrategien in Summe viel kleiner sind, wie das, was die EU aufruft. Also lässt sich ja da wahrscheinlich auch noch einiges erwarten in Zukunft, ne?
Absolut. Die europäischen Ziele jetzt gehen ja von 10 Millionen Produktionen grünem Wasserstoff in Europa in 2030 aus. Das sind 100 Gigawatt. Und wenn man jetzt die ganzen auch Kapazitäten, nicht nur Strategien der einzelnen Mitgliedstaaten da zusammennimmt, sind wir da noch deutlich davon entfernt. Und das ist die große Herausforderung. Also in der Tat, wir haben noch eine ordentliche Wegstrecke zu gehen. Und jetzt nochmal zurück zu den Unternehmen. Was sind denn aus deiner Sicht erfolgreiche Umsetzungsmodelle jetzt in der Praxis? Denn einige Projekte sind ja auch schon in Gang gekommen, europaweit, auch in Deutschland. Und wo in Deutschland siehst du eigentlich Treiber der Energiewende?
Ja, sicherlich der Norden wird in Deutschland schon ein Treiber sein, wo wir das ganze Thema der Clusterentwicklung, wie wir es vorhin schon besprochen haben, wo wir von den Häfen und der Umgebung um die Häfen heraus viel Projekte haben werden. Den Delta-Rhein-Korridor, der Bau eben von Rotterdam einerseits Richtung Gelsenkirchen, aber auch von Wilhelmshaven runter nach NRW. Das sind Themen, wo wir auch unterwegs sind und sicherlich wird das Thema der Infrastrukturentwicklung eine weitere Rolle spielen. Aber auch die Cluster, die verschiedenen Industriecluster, wie verschiedene Unternehmen sich vernetzen miteinander, und Trial, Energieflüsse, Zirkularität an den Häfen, das sind große Themen mit viel Beratungs- und Koordinationsaufwand. Und daher, das sind sicherlich auch die Treiber. Im Süden Deutschlands ist es wieder ein bisschen anders. Da haben wir über das Thema Eigenerzeugung und Elektrolyse im kleineren Maßstab, sind andere Arten von Projekten, die sehr konkret auch derzeit schon in der Planung sind,
ja. Ja, also ich finde es ganz richtig, dass du das Thema Häfen und der Pipeline-Infrastruktur ansprichst, denn das wissen wir auch. Wir haben natürlich das Ziel, in Europa und in Deutschland möglichst viel Wasserstoff selbst zu produzieren, aber selbst nach optimistischen Schätzungen müssen wir bis zu 70, vielleicht sogar 80% des Primärenergiebedarfs dann eben auch in Form von grünen Molekülen, von grünen Gasen eben Wasserstoff importieren und der Wasserstoff wird die nächsten Jahre mutmaßlich zunächst mal als Ammoniak an den Häfen ankommen, muss dann gegebenenfalls umgewandelt werden. Aber auf jeden Fall kommt dann den Häfen an und muss dann eben verteilt werden. Dafür brauchen wir Hafeninfrastrukturen, wir brauchen eben auch die Pipeline-Infrastrukturen. Und deshalb ist es ganz richtig und wichtig, dass man auch die Häfen hier in den Blick nimmt. Und dazu gehören natürlich auch ausreichende Speicherkapazitäten im Übrigen.
Huiuiui, das klingt nach viel Investitionsbedarf, ja. Eine Sache möchte ich aber noch kurz ergänzen, und zwar die Verteilung von Wasserstoff in den Verteilnetzen. Die Überlegungen sind ja immer, gibt es Beimischung, an was wir persönlich nicht glauben, weil wir brauchen den Wasserstoff in der Industrie sehr früh und auch in der Mobilität. Deswegen kann es nur aus regulatorischen Gründen vermutlich sein. Deswegen wird es reine 100% Leitungen geben. Und hier sind unsere Erfahrungen, dass man sehr früh jetzt auch mit dem Bedarf und der Aufnahme des Bedarfs in der Industrie starten muss, dass teilweise die Aufnahme über die Netzbetreiber nicht komplett ist, nicht vollständig ist und deswegen parallele Erhebungen zum Beispiel eben über die IAKs sehr erfolgreich sind und damit auch ein gewisses Commitment der Unternehmen geschehen. Ja. Und da haben wir so ein bisschen die ersten Erfahrungen, dass fast 40-50% der Industrieunternehmen ausscheren aus dem Gasmarkt in eben einen Only Electrical Markt. Daher wird also schon einiges sich verändern in Zukunft, was wir heute teilweise noch gar nicht sehen.
Ja. Ja, also insofern, wir brauchen das große Picture, wir brauchen die großen Importe und wir brauchen aber natürlich auch hier in Deutschland Konzepte für die Verteilung bis hin in die Verteilnetze. Und ja, insofern gut, dass du den Punkt auch nochmal angesprochen hast. Ja, jetzt haben wir viele wichtige Themen gestreift. Was sind denn unsere drei Key Takeaways aus diesem Talk?
Ja, nicht einfach das Thema, aber wenn wir es mal filetieren, dann ist es ganz klar, wir haben ehrgeizige Ziele, super. Das im Grunde den Unternehmen aufzubürden in ihren bestehenden Geschäftsmodellen, braucht viel, viel Geld. Und dafür brauchen diese Unternehmen Unterstützung, damit sie das als Chance auch nutzen können, ihre Technologieführerschaft in Deutschland zu behaupten und einerseits dann eben in die Dekarbonisierung zu gehen, aber andererseits auch den Energiemarkt mit parallel zu entwickeln. Also wir haben tolle Elektrolyse- und Brennstoffzellenproduzenten zum Beispiel. Also das sind natürlich wieder Möglichkeiten, die wir damals bei der Photovoltaik verloren haben und mit IBC Solar und SMA und so weiter nur noch wenige Player haben. Ja. Also da könnte das nochmal ein richtiger Move werden für unsere deutsche Wirtschaft.
Ja, und ich würde sagen, jetzt hinsichtlich der Rolle der Europäischen Union, die Ambitionen sind wichtig, sie gehen in die richtige Richtung, aber ohne eine entsprechende und auch ausreichende Finanzierung und auch eine Vereinfachung des Förderrahmens werden die Maßnahmen am Ende verpuffen und Europa wird im globalen Wettbewerb zurückfallen.
Ja, und die Cluster sind relevant. Das heißt, es entwickelt sich im Grunde um die Pipelines, um die großen Industriestandorte herum, das Thema Wasserstoff. Und hier müssen die Themen sehr gut gemanagt sein und viele Synergien auch zwischen den verschiedenen Unternehmen, aber auch zwischen der öffentlichen Hand, die viel vorinvestieren muss, damit die privaten Unternehmen dann im Grunde ihre Geschäftsmodelle aufsetzen können. Das wird eine große Herausforderung sein, das zu orchestrieren. Ja, und eins ist klar, wir stehen jetzt aber leider in vielen Punkten noch am Anfang. Es bietet viel Chancen, wir haben viel Anstrengung und ich sag mal im Interesse meiner und unserer Kinder, wir müssen jetzt für die folgenden Generationen richtig, richtig Gas geben und da brauchen wir einerseits zwar Rahmenbedingungen, aber wir müssen unabhängig davon auch loslegen. Ja. Also Stefan, vielen Dank. Ich glaube, wir haben da ein sehr klares Bild bezüglich der Entwicklung. Naja, Vollgas. Und ich freue mich, wenn wir das Gespräch fortsetzen können und einmal vertiefen.
Ja, und ich danke dir, dass wir gemeinsam an diesem Thema arbeiten können und danke dir für den guten Talk.
Danke, Stefan.
Ja, das waren spannende Einblicke in die Herausforderungen der Energiewende und wie wir sie meistern können. Wir hoffen, Sie konnten viele neue Insights und Impulse mitnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Horvath Talk.
Thank you.